Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 28. Dezember 2008. Das Thema der Predigt lautet Weihnachten. Trotz aller Widerstände? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ja, stellen wir uns eine Gemeinde vor, das weiß ich, vielleicht im Erzgebirge oder im Württembergischen, eine methodistische Gemeinde. Es ist eine Gemeinde mit einem stattlichen Gottesdienstbesuch. Durch eine jährliche Großveranstaltung in der Stadthalle ist die Gemeinde jedem bekannt. Doch zunehmend wird es in dieser Gemeinde auch schwerer, diesen Ruf zu wahren, das Bild, das die Gemeinde in der Öffentlichkeit hat, tatsächlich aufrecht zu erhalten. Erbstreitigkeiten, Missgunst, Neid und Konkurrenz von Familien haben die Gemeindemoral marode gemacht. Da kommen einige jüngere Familien wie so eine schöne Geste des Himmels in diese Gemeinde. Sie bringen nicht nur neue Kapazität an Mitarbeiterschaft, sondern sie leben ihren Glauben authentisch. Das wirkt anziehend. Sie beginnen einen Hauskreis und es kommen sogar Fremde in diesen Hauskreis dazu. Dann gibt es einen Pastorenwechsel. Der Neue ist offen für neue Ideen. Eine Praise Band wird gegründet. Der Eltern-Kind-Treff intensiviert seine Arbeit, der Gottesdienstbesuch steigt, Fremde beheimaten sich in der Gemeinde. Doch auf einmal wird auch zuerst unterschwellig und dann immer deutlicher Kritik an all dem Neuen laut. Und je mehr Leben entsteht, je mehr das erreicht wird, um was man viele Jahre gebetet hat, desto mehr wird der Widerstand offensiv. Man will hier keine Veränderung. Etwa nach 2 Jahren verlässt der Pastor die Gemeinde. Die neu Hinzugekommenen verdünnisieren sich auch. Heute fristet diese Gemeinde ein schleichend rückläufiges, rückwärtsgewandtes, bedeutungsloses Dasein. Gemeinden sind eine eigenartige Größe. Sie sterben sehr langsam, aber hart. Dafür wachsen andere freie Gemeinden in diesem Umfeld, die für die Bedürfnisse der Menschen heute offen sind. Das ist ein Beispiel für ein trauriges Phänomen, das ich auf unterschiedlichen Ebenen unserer Kirche erlebe, seit ich Pastor bin. Im persönlichen Leben von Leuten, in Gemeindegruppen, in Gemeinden insgesamt und auch innerhalb unserer Gesamtkirche. Menschen oder ganze Gemeinden verweigern sich Jesus, der bei uns ankommen möchte. Dass das keine Sache des 21. Jahrhunderts ist, zeigen die Weihnachtserzählungen. Da heißt es, kein Platz in der Herberge, schreit der Wirt von Bethlehem. Herodes sucht den Einfluss Jesu im Keim zu ersticken und die Schriftgelehrten und hohen Priester, die leisten passiven Widerstand mit Gleichgültigkeit. Es gibt 2 Sätze in der Bibel, die diese Wirklichkeit beschreiben und auf den Punkt bringen und von Jesu Geburt sagen, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht und Kraft, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Weihnachten gegen alle Widerstände, das ist das Thema heute. Denn damals wie heute ist es die große Gefahr, dass wir gläubige Menschen Gott in Jesus Christus keinen Platz machen. In unserem Herzen, in unserem Haus, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, in unserer Welt. Aber es ist auch Realität bis heute, dass Gott sich von einer Gemeinde oder von einer Kirche nicht aus dem Konzept bringen lässt. Es wird Weihnachten gegen alle Widerstände. Wenn nicht bei uns, dann halt woanders. Aber woran liegt es, dass es an Weihnachten immer wieder zu Widerstand kommt? Dazu ein erster Gedankenkreis. Glaube, in Jesus erwählt dich Gott zum Eigentum. Glaub, in Jesus erwählt dich Gott zum Eigentum. Unser Bibelwort sagt über Jesu Kommen an Weihnachten, er kam in sein Eigentum. Was heißt das? Um das zu verstehen, müssen wir so einen kleinen Exkurs machen in die Frühgeschichte Israels. Das Urdatum Israels ist eine Befreiung aus der Sklaverei und die wunderbare Rettung aus dem Schilfmeer. Und nach diesem Wunder sagt Gott dem Mose, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln, wie ich euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr meinen Bund halten, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Wenn wir früher mit unserem Vater unterwegs waren und er jemandem traf, das weiß ich, auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Wochenmarkt vielleicht in Waiblingen, dann kam im Blick auf uns Kinder manchmal die Frage von dem, den wir da trafen, sind das deine? Und dann sagte er, ja, das sind meine. Sind das deine? Ja, das sind meine. Wenn mein Vater uns damit als sein Eigentum bezeichnete, war das aber nie Ausdruck materialistischen Denken, Besitzdenkens. Im Gegenteil, auf so einen Gedanken wären wir nie gekommen, denn am Tonfall oder an der Art, wie er uns ansah, war klar, das ist ja Ausdruck der Liebe. Für Israel wurde die Befreiung aus der Sklaverei und die Rettung im Schilfmeer ein Urdatum der Liebe, das es fortan ganz eng mit Gott verband. So wie, denke ich, für viele euer Glaube hier in der Gemeinde durch den Neuanfang von vor 6 Jahren noch einmal eine neue Tiefe und Intensität erfuhr. Oder wie vielleicht dein persönliches Leben durch eine wichtige Glaubenserfahrung. Und wenn es vielleicht eine ganz schwierige Erfahrung war, aber wo ihr gemerkt habt, da hat niemand anders als der lebendige Gott mich gehalten. Gott hat dadurch euren Glauben in einer ganz einzigartigen Weise geprägt. Wenn Gott zu Israel, zu dir oder zu euch als Gemeinde sagt, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, dann ist das zu verstehen als eine Liebeserklärung. Der Verlauf der Volksgeschichte Israels zeigt nun aber, wie Israel diese Liebe Gottes ebenso schnell lästig wurde, wie die Liebe von Eltern für pubertierende Kinder oft eine Last ist. In der Wüste meutern sie bei den ersten Schwierigkeiten. Nach Ankunft im gelobten Land, da herrscht ein tiefes Misstrauen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Sie dachten, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es, dass wir sein Gebot halten? Neidisch schielen sie auf die anderen. Gott im Himmel ist ihnen zu wenig. Sie wollen Gott zum Anfassen haben. Sie wollen einen König, einen Herr, einen Leiter zum Anfassen, den sie sehen. Gott gab ihnen einen König, aber nach einer kurzen, glanzvollen Zeit von David und Salomo ging die ganze Geschichte bergab. In diesen schwierigen Zeiten und Wirren begreift Israel noch einmal ganz neu, was es bedeutet, Gottes Eigentum zu sein. Nämlich, nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wärt als alle anderen, sondern weil er euch geliebt hat. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Inmitten der Not gibt Gott Israel im Glauben plötzlich eine ganz neue Perspektive. Sie sollen an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt. In diesem neu geweckten Glauben hören sie die Verheißung: Und du, Bethlehem, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei. Er wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und er wird der Friede sein. Israel begann auf die Geburt eines zweiten David zu warten, durch den Gott in die Geschichte eingreift und einen Neubeginn schenkt. Die Gemeinde des Neuen Testamentes, die sagt nun, Jesus ist dieser erwartete zweite David. Mit ihm hat Gott als Herr der Welt in die Geschichte eingegriffen. Und darum lautet die Antwort auf die Frage der Weisen nach dem Geburtsort des neugeborenen Königs der Juden, Bethlehem. Das heißt, in Bethlehem hat Gott mit Jesus neu von seinem Besitz, von seinem Eigentum Besitz ergriffen. So wie das Weihnachtswort sagt, er kam in sein Eigentum. Und wenn wir Weihnachten feiern, tun wir es ja auch in der Erwartung, dass Gott heute in Jesus in unser Leben eintritt. In alle Zimmer unseres Lebenshauses. Da gibt es große Zimmer und kleine, da gibt es welche im Keller, da gibt es welche, da lassen wir oft niemand rein. Jesus möchte da eintreten. Das Leben, in das Leben, das er dir gegeben hat, zu dem er dich bestimmt hat. Das Leben, zu dem er dich vielleicht einmal ganz persönlich berufen hat, wo du sogar vielleicht ein Datum hast, wo Gott dich einmal gerufen hat, wo du vielleicht auch Ja gesagt hast zu einer bestimmten Bestimmung, die du gespürt hast, die hat Gott meinem Leben gegeben. Oder das Leben, zu dem er einst diese Gemeinde vor 80 oder 100 Jahren bestimmt und berufen hat, und die er seither über viele Stationen der Gemeindegeschichte bis auf den heutigen Tag in Liebe wie auf Adlersflügeln diese Gemeinde getragen hat, weil er ein Ziel mit ihr hat. Und darum, Glaube in Jesus erwählt dich Gott als sein Eigentum. Aber genau an der Stelle kommt es oft zu Irritationen. Vielleicht ist es dir unangenehm oder peinlich oder zu eng, du willst etwas Abstand. Vielleicht hast du dich früher einmal entschieden und da war das eine ganz wichtige Sache, aber jetzt bist du etwas aufgeklärter und brauchst Distanz. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Erkenne, wo du Gott ablehnst. Das Weihnachtswort sagt uns über Jesu Ankunft in der Welt: Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nicht der Herr Meier oder der Herr Üble oder der was weiß ich wer, sondern die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diese Ablehnung Gottes hat viele Gesichter. Sie wird in den Weihnachtserzählungen anschaulich berichtet. Da ist der König Herodes. Durch Intrigen hat er sich sein Reich gebaut. Dafür ging er über Leichen, seine Ehe ist zerbrochen, weil er mit seiner Schwägerin etwas angefangen hat. Im Grund weiß er genau, dass sein Leben verkehrt ist. Er hat auch ein Gewissen. Wie er von Jesus hört, widert er aber, dass Gott sich ins Gespräch bringt, erschrickt. Er erkundigt sich bei den Weisen, was es mit der Sache auf sich zu, auf sich hat. Heimlich erkundigt er sich, schickt sie nach Bethlehem, sagt, sorgfältig nach, wenn ihr etwas erfahrt, dann sagt's mir, ich will auch dorthin gehen und den neuen König anbeten. Und als Herodes merkt, dass sie ihn betrogen haben, da wurde er zornig und ließ alle Kinder in Bethlehem umbringen. Herodes zieht alle Register, List und Tücke und auch Gewalt, um Gott aus seinem Leben draußen zu halten. Nur ein kleines Beispiel, wo mir das immer wieder deutlich wird. Es gibt Leute, die sind vielleicht 20, 30 oder 40 Jahre in der Kirche aktiv, gehen regelmäßig in die Gottesdienste, in die Bibelstunden. Sie wissen sich von der Gemeinde getragen und sie lassen sich von der Gemeinde getragen. Jedoch verweigern sie der Gemeinde ihre finanzielle Unterstützung. Wenn ich dann solche Menschen manchmal auffordere und sage, überleg dir einmal ernsthaft, bete einmal darüber, warum das so ist. Lässt sich das mit der Treue zur Gemeinde vereinbaren, die du sonst beschwörst, die du von anderen Leuten forderst? Es kommt ja gar nicht auf die Höhe des Betrages an. Aber wenn du 2 Euro spendest, dann weiß wenigstens der Kassenführer, jawohl, der hat kapiert, dass das Licht aus der Steckdose kommt. Wenn ich so mit Leuten ins Gespräch komme, dann löst das manchmal ungeheure Aggressionen aus. Dann merkt man, dass auch heute mancher sein Reich hat, wo er sich energisch verbittet, dass Gott da hineinspricht. Das ist ein kleiner Bereich, es gibt viele andere Bereiche. Was weiß ich, die Treue in deiner Ehe oder eine verantwortliche Form der Sexualität oder Ehrlichkeit im Geschäftsleben. Wenn es in unserem Weihnachtswort heißt, die Seinen nahmen ihn nicht auf, dann fordert die Bibel auf, erkenne, wo du Jesus ablehnst. Ich habe einen Freund, den ich während meines Wehrdienstes kennengelernt habe. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich möchte sie noch mal erzählen. Nach der Bundeswehr haben wir uns aus den Augen verloren. Wir beide haben dann Musik studiert, er in Freiburg, ich in Stuttgart und Würzburg. Er war damals kein Christ und wir verloren uns dann mit der Zeit ganz aus den Augen. Eines schönen Tages, ich war im ersten oder zweiten Semester Theologie, bekam ich einen Brief von ihm. Darin berichtet er, wie er in Freiburg in eine Arbeit vom Campus für Christus hineingeraten war, sich dort bekehrt hat und der FEG beigetreten ist. Er war überglücklich, der Brief, der sprühte nur so, er nannte uns Glaubensbrüder und am Ende unterschrieb er noch mit Dein Bruder im Herrn. Ach, mir war das alles viel zu arg, ich wusste gar nicht, was ich mit diesem komischen Brief anfangen soll. Einige Zeit später, weil er mir so auf die Nerven ging, besuchte ich ihn dann tatsächlich in Freiburg. Immer noch posaunte er laut in die Welt, was er alles mit Jesus erlebt hatte. Und wenn wir da in einem Café saßen oder irgendwo, da wurde ich so klein, mir war das total peinlich. Dass er sich an mich wandte, geschah aus dem Wissen, dass ich Theologie studierte und er erhoffte, seine Erfahrungen würden bei mir eine ähnliche Begeisterung hervorrufen. Das Gegenteil war der Fall. Der hat natürlich irgendwie auch gespannt, dass ich total irritiert war und eher distanziert und ablehnend reagierte. Damals spürte ich das erste Mal den großen Zwiespalt. Als Theologiestudent ging ich täglich mit der Bibel um und doch reagiere ich ablehnend, ungläubig oder mit Widerstand, wenn ich mit der Freude und der Begeisterung von Neubekehrten zusammenkomme. Ich begriff, dass meine Haltung genau der Schriftgelehrten und Hohepriestern entsprach, von denen die Weihnachtserzählung berichtet. Auf die Frage nach dem Geburtsort des Messias, da wissen Sie als Sachverständige in Glaubensfragen genau Bescheid. Sie kennen sich in der Literatur aus und sagen, Bethlehem, korrekt. Aber sie selbst bleiben völlig unberührt und gleichgültig. Scheinbar hat sich der alltägliche Umgang mit der Bibel abgestumpft. Ich musste erkennen, dass ich zu denen gehöre, von denen unser Weihnachtswort sagt, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mit diesem Satz, die Seinen nahmen ihn nicht auf, fordert die Bibel auf, erkenne, wo du Jesus ablehnst. Wo du in deinem Lebenshaus Räume hast, die du verschließt und ihn nicht hineinlässt. Was wäre die angemessene Reaktion? Dazu ein letzter Gedanke. Sei offen, wo dir Gott heute begegnen will. Sei offen, wo dir Gott heute neu begegnen will. Unser Bibelwort sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In der Weihnachtserzählung wird diese Haltung von den Weisen berichtet, von denen es heißt, als Jesus geboren war, kamen Weise aus dem Morgenland und zogen hin, gingen in das Haus, fanden das Kindlein, beteten es an und taten ihre Schätze auf. Was zeichnet diese fremden Magier vor Herodes oder vor den Schriftgelehrten und Hohepriestern oder vor dem Wirt, den es vielleicht gar nicht gegeben hat, aus? Das entscheidende Stichwort ist Glauben. Wenn unser Weihnachtswort am Ende von Glauben redet, sagt es, Jesus aufnehmen geschieht, indem du an ihn glaubst. Was heißt das? Im Neuen Testament wird eine sehr beeindruckende Geschichte erzählt, wie Jesus in Kapernaum einem römischen Hauptmann begegnet. Er kommt zu Jesus mit der Bitte, seinen Knecht gesund zu machen. Als Jesus ihm verspricht, zu ihm zu kommen, sagt er, Herr, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Ich bin auch ein Mensch der Obrigkeit untertan, wenn ich zum einen sage, geh dorthin, geht er dorthin, zum anderen geh dahin, geht er dahin. Wenn ich zu meinem Knecht sage, tu das, dann tut er's. Jesus ist über diese Haltung total verblüfft. Dieser römische Hauptmann ist von einem abgrundtiefen Vertrauen erfüllt, dass ihm in Jesus der lebendige Gott begegnet, sodass Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel keinen gefunden. Dieser römische Hauptmann hatte ja auch irgendeinen Glauben. Auch als Kind irgendwo aufgewachsen, hatte eine Religion. Auch die Weisen aus dem Morgenland waren keine Atheisten, hatten ihren Glauben. Aber was den römischen Hauptmann wie diese Weisen vor den hohen Priestern und Schriftgelehrten auszeichnet, ist ihre Bereitschaft, Jesus anzunehmen, wo er in ihr Leben tritt. Durch meinen Freund in Freiburg, von dem ich gerade erzählt habe, der so einfach und unverstellt von Gott sprach, dass es mir ganz peinlich war, kam ich ins Fragen. Warum ist es mir peinlich, Menschen auf ihren Glauben anzusprechen? Warum bezeuge ich meinen Glauben niemand so, wie das im Neuen Testament berichtet wird oder von den ersten Methodisten oder wie das auch die Anfangsjahre dieser Gemeinde ausgemacht hat? Warum erlebe ich nicht selber diese Berührung oder diese Begeisterung, dass es mich drängt, es anderen weiterzusagen? Ich bin sehr froh, dass ich durch solche Anstöße und in meinem literarischen Begegnen, wie zum Beispiel Rick Warren oder Bill Hybels, wertvolle Impulse bekam, wie ich zu einem Glauben finde, der den Geist der ersten Kirche oder des frühen Methodismus oder auch das atmet, was ich in den Annalen dieser Gemeinde lese. Und ein Glaube, der sich wie Jesus in die Welt und zu den Verlorenen senden lässt. Aber ich stand damals vor der Entscheidung, Jesus anzunehmen, wo ich merke, er möchte bei mir etwas verändern. Er möchte bei mir etwas neu beginnen. Wenn unser Bibelwort sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, dann ist das die Aufforderung, sei offen, wo dir Gott heute in Jesus begegnen möchte. Wie das gehen kann, wie ein Mensch seine inneren Widerstände tatsächlich überwindet, ja, wir sogar kleine Aggressionen aufgibt, die er gegen Jesus hegt und zum Glauben findet. Das zeigt eine ganz kleine Episode im Neuen Testament, mit der ich abschließen möchte. Wie Jesus die ersten Jünger berufen hat, erreicht sein Ruf auch einen gewissen Nathanael. Nathanael war wahrscheinlich ein Mensch so vom Schlag der hohen Priester oder dieser Schriftgelehrten. Als sein Freund Philippus ganz begeistert von seiner Begegnung mit Jesus zu ihm kommt und das ihm erzählt, ist dieser Nathanael sehr distanziert und ablehnend und sagt, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Philippus kennt seinen Freund. Er weiß, reden hilft überhaupt nicht. Für jeden Grund, den er ihm jetzt nennen würde, für jedes Argument, kommen da 100.000 andere Argumente. Philippus macht nicht den Versuch, seinen Freund zu überzeugen, sondern sagt nur den einen kurzen Satz. Komm und sieh. Es ist ein großes Wunder, dass wir nicht machen können, dass dieser Nathanael tatsächlich seine Distanzierung überwand und den Schritt gemacht hat. Aber es wird für ihn der Beginn eines neuen Lebens. Vielleicht hast du in diesen Advents- und Weihnachtstagen, in den Gottesdiensten oder deinen Andachten oder an irgendeiner Stelle gespürt, wo Jesus bei dir ganz neu ankommen möchte. Vielleicht spürst du, dass an irgendeiner Stelle eine Entscheidung ansteht. Ich möchte dir diesen einfachen Tipp geben. Komm und sieh. Ich möchte mit uns beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine wunderbare Botschaft, dass wir dein Eigentum sind, dass du uns gemacht hast, dass wir nicht ziellos in dieser Welt umherirren, sondern dass jeder von uns eine Berufung, eine Bestimmung, ein Ziel hat. Ich möchte dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, der uns davon eine klare Vorstellung gegeben hat, der uns eine Ahnung gibt, eine Wegweisung, eine Orientierung, wie wir zu unserem Ziel finden können. Und Herr, ich möchte dir ganz herzlich danken für alle, die heute Morgen da sind, die sich aufgemacht haben, möchte ich bitten, dass du ihnen zeigst, wo du sie ganz persönlich ansprechen möchtest. Herr Jesus, manchmal fällt es uns auch schwer, zu wissen, wir sind dein Eigentum. Manchmal ist es uns zu eng. Manchmal fühlen wir uns vielleicht um etwas Gutes gebracht, wenn wir deinen Geboten folgen. Herr, und so sind wir vielleicht auch im vergangenen Jahr auf manche Abwege gekommen. Herr, schenk, dass diese Tage der Weihnacht und des Jahreswechsels für uns auch zur Möglichkeit werden, uns neu zu orientieren, an dir und deinem Wort auszurichten. Schenk uns den Mut, unser Lebenshaus dir ganz aufzumachen, mit allen Zimmern und Winkeln, dass du bei uns ankommen kannst. Und dass wir dann gestärkt und zugerüstet und mit mehr Klarheit über das Ziel unseres Lebens ins neue Jahr gehen können. Amen.